Also das Thema heute Morgen, Einführung in den levitischen Opferdienst. Es soll nicht ein Vortrag sein, sondern es soll Dialog sein, Möglichkeit für Fragen, Beiträge und so weiter. Und man soll nicht meinen, man müsse jetzt unbedingt in Schriftsprache die Beiträge machen. Also da kann man sich frei fühlen, so zu sprechen, wie man sich am besten fühlt. Also wir machen ein multilinguales, ein vielsprachiges Bibelstudium. Wem fällt jetzt noch das Blatt? Noch jemand? Wir wollen uns zunächst einmal mit den vier verschiedenen blutigen Opfern beschäftigen im Alten Testament. Und ich habe die hier aufgeführt. Das sind die Brandopfer, die Friedensopfer, die Sünd- und die Schuldopfer. Vier grundsätzlich verschiedene Typen von Opfern. Die werden uns so deutlich entfaltet im dritten Buch Mose, also kurz nach dem Auszug aus Ägypten, nach dem Bau der Stiftshütte, dem transportablen Tempel in der Wüste Sinai. Aber das Thema Opfer beginnt in der Bibel schon viel, viel früher. Und zwar eigentlich mit dem Sündenfall. Also wir können als Einführung schon in das erste Buch Mose gehen. Nach dem Sündenfall des Menschen finden wir in 1. Mose 3, Vers 15 die Verheißung auf den Erlöser hin. Kann das jemand vorlesen? 1. Mose 3, 15.
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen.
Diese Verheißung wird ausgesprochen gegenüber der Schlange, gegenüber Satan. Also der Vers sagt, es gibt jetzt Feindschaft zwischen der Schlange, zwischen Satan und der Frau, das heißt Eva. Und zwischen der Nachkommenschaft von Satan, also den Kindern des Teufels, und den Kindern oder der Nachkommenschaft von Eva. Nun ist aber eben ihr Same eigentlich eine Einzahlform und weist darum ganz speziell hin auf den einen Nachkommen von Eva, den Messias. Und von ihm wird gesagt, er wird dir den Kopf zermalmen. Das heißt, der Erlöser wird einmal der Schlange den Kopf zertreten, Satan besiegen und du wirst ihm die Ferse zermalmen oder noch besser übersetzt in die Ferse stechen. Das ist nämlich ein Wortspiel. Auf Hebräisch klingen die beiden Wörter für zermalmen und schnappen, stechen genau gleich. Und darum sind die in manchen Bibelübersetzungen die beiden Worte hier mit zermalmen übersetzt worden. Aber eine Schlange zermalmt ja nicht den Fersen, sondern sie schnappt nach dem Fersen, sie sticht. Aber es ist ein Wortspiel, weil beide Wörter in dieser Form hier gleich klingen. Also er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse stechen. Das heißt, ihm eine Todeswunde zufügen. Und das ist schon der erste Hinweis auf den Erlöser, der befreien wird durch seinen Tod. Und der zweite Hinweis folgt sogleich in Vers 21.
Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau leibhaftig aus Fell und bekleidete sie.
Zuerst hatten ja Adam und Eva sich Kleider gemacht aus Blättern, also pflanzlichen Materialien. Und Gott macht ihnen Kleider aus tierischen Fellen. Das heißt, es musste hier der Tod eintreten, damit die Blöße bedeckt werden konnte. Auch da wieder ein Hinweis auf den kommenden Erlöser, der unsere Blöße vor Gott zudecken wird, aber indem er stirbt. Und dann gibt es auch schon die Grundlage dann für Kapitel 4, wo wir das Opfer haben von Kain und Abel. Aber das Auffällige ist, Kain, wir können das kurz lesen, Kapitel 4, Verse 1 bis 4.
Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer.
Ja.
Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an.
Ja, bis dahin. Also was auffällt ist, die ersten Nachkommen, die hier erwähnt werden, von Adam und Eva, die hatten bereits die Idee vom Opfer. Aber nicht selber erfunden, denn bereits der Hinweis, den die Eltern bekommen haben, auf den Erlöser, der sterben würde, dann auch auf die Tierfälle, die nur durch den Tod eben zu Kleider gemacht werden konnten. Diese Hinweise hatten sie und so fuhren sie weiter auf mit diesem beschränkten Wissen. Aber was auffällt ist, Kain bringt ein nicht blutiges Opfer, während Abel blutige Opfer bringt. Und das Opfer von Kain wird nicht angenommen, aber das Opfer von Abel. Also das Prinzip der Stellvertretung durch Blutvergießen wird bei Abel deutlich vorgestellt und das ist auch das Opfer, das Gott annehmen kann. Aber da, wo das Blutvergießen nicht ist, nimmt Gott es nicht an. Zusätzlich kommt natürlich dazu, dass auch die innere Haltung von Abel anders war. In Hebräer 11 lesen wir, Abel hat das Opfer durch Glauben dargebracht. Und in 1. Johannes 3 lesen wir, Kain war aus dem Bösen. Also die innere Haltung war prinzipiell ganz anders, aber auch die Art des Opfers. Dann, wenn man weiterliest in 1. Mose, kommt man zu den Opfern von Noah. Kapitel 8, Vers 20.
Und Noah baute dem Herrn einen Altar, und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar.
Noch Vers 21.
Der Herr gab den wohlgefälligen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen und des Menschen wählen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe.
Also auch da haben wir wieder ein Opfer, aber weitere Details werden hier genannt. Noah nimmt nicht irgendwelche Tiere, sondern es wird ausdrücklich gesagt, reine, also rituell reine Tiere. Wir werden später noch darauf zurückkommen, wie man die bestimmen kann. Also, was deutlich wird, es braucht ein Opfer, dessen Blut fließt. 1. Mose 4.
Darf ich mal fragen, woher konnte der denn das schon wissen, dass er da ein Ritual erfüllt hat, was später bekannt gegeben wurde?
sondern Gott hat gesprochen mit ihnen, hat ihnen Offenbarungen gegeben, die aber nicht aufgeschrieben wurden. Und so ging es ja auch in der späteren Zeit. Es sind viele Propheten in Israel, Propheten Gottes, aufgetreten, aber viele von ihnen haben nichts aufgeschrieben, das wir haben sollten. Zum Beispiel Elia und Elisa, diese großen Propheten, das waren keine Schriftpropheten. Die haben im Namen Gottes gesprochen. Was wir in der Schrift haben, das ist schlussendlich all das, was Gott der Menschheit sagen wollte, schriftlich fixiert, endgültig. Aber wir können davon ausgehen, dass es eben noch mehr Offenbarungen gab in früherer Zeit, die uns nicht in der Bibel aufgeschrieben sind. Und was die rituell reinen Tiere anbetrifft, das ist dann uns überliefert in 3. Mose 11, wie Gott das Mose geoffenbart hat, nochmals geoffenbart hat, aber Noah wusste das eben schon vorher auch.
Vielleicht als sie in die Arche gingen, die Tiere, da hat er ihm doch gesagt, er soll reine Tiere doppelt nehmen und die anderen nur einfach, sodass da schon eine Unterscheidung gezeichnet worden ist, die uns gar nicht überliefert.
Genau, wobei, so wie es steht, sagt Gott, nimm von den Reinen und nimm von den so viel, von den Unreinen so viel. Das klingt auch schon, wie Noah genau gewusst hätte, wie die einzuteilen sind.
Also gilt es nicht aus dem Vorbild, das Gott gegeben hat, hervor, wie wir gelesen haben im 1. Mose 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie.
Ja.
Wo wir eigentlich das erste fleischliche Opfer haben.
Ja, das schon. Fleischlich, also ein tierisches Opfer. Aber die Frage ist, wie wusste Noah, welche Tiere reine Tiere sind? Also ein Schwein zum Beispiel ist unrein. Aber wie wusste er, dass ein Schwein unrein ist? Und wie ist es zum Beispiel mit einem Wolf? Ist er rein oder unrein? Unrein, ja. Aber was ist das Kriterium? Kein Paarhufer. Aber ein Schwein ist ein Paarhufer. Ja, also es muss ein Wiederkäuer sein. Wiederkäuer und Paarhufer. Das ist in 3. Mose 11, ist das festgelegt. Für die Säugetiere. Und da gibt es noch für andere weitere Tiere noch weitere spezielle Angaben. Aber eben, offensichtlich wusste also Noah, das sind nicht irgendwelche Tiere, sondern eine ganz bestimmte Gruppe. Jetzt finden wir hier übrigens noch ein schönes Wortspiel im Hebräischen. In Vers 21 von 1. Mose 8 haben wir gelesen, der ewige Roch, den lieblichen Geruch. Oder man kann auch übersetzen, den Geruch der Ruhe, den Geruch der Beruhigung. Nichoach heißt das auf Hebräisch und ist ein Wortspiel mit dem Namen Noach. Noach für Noah. Und das Opfer, das Noah bringt, ist für Gott ein Geruch der Nichoach. Die gleiche Wurzel. Ruhe, Beruhigung. Also ein Opfer, in dem Gott seine volle Freude und Befriedigung finden kann. Und dann finden wir im 1. Mose Kapitel 22 wieder ein wichtiges Opferkapitel. Liest jemand die Verse 1 und 2, bitte.
Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir zeigen werde.
Ja. 1. Mose 22, Verse 1 bis 2. Also, hier ist es plötzlich ein Mensch, der das Opfer sein soll. Es zentriert sich immer mehr in Bezug auf das zukünftige wahre Opfer des Messias. Also, es muss jemand sein, der sein Leben gibt, sein Blut gibt. 1. Mose 4. 1. Mose 8, es muss jemand sein, der rein ist, selbst. Und 1. Mose 22, schlussendlich ein Mensch. Und zwar nicht irgendein Mensch, sondern der geliebte Sohn sollte da geopfert werden. Dein Sohn, deinen einzigen, also der eingeborene Sohn. Der einzig geborene Sohn. Und das heißt, der einzige in seiner Art, es gab ja noch Ismael. Aber dennoch wird Isaac der Einzige genannt, weil er der Einzige in seiner Art war. Das bedeutet der eingeborene Sohn. Der Einzige in seiner Art. Und er soll geopfert werden im Land Moria. Wo ist das Land Moria? Das Gebiet von Jerusalem. Denn der Berg Moria ist ja welcher Berg in Jerusalem?
Tempelberg.
Der Tempelberg. Identisch übrigens mit dem Berg Zion. Nicht der Berg Zion, der heute Berg Zion genannt wird in Jerusalem. Das ist der heutige Berg Zion, das ist dieser Südwesthügel gegenüber vom Tempelberg. Der wird erst in nachchristlicher Zeit wird der Zion genannt. Aber der biblische Berg Zion, das ist der Tempelberg selber. Der Berg Moria. Jetzt, wo sollte Isaac geopfert werden? Im Land Moria, also im Gebiet von Jerusalem, wie gesagt. Aber auf welchem Berg? Viele sagen, das ist so auch die offizielle Meinung, Isaac hätte auf dem Berg Moria selbst geopfert werden sollen. Aber wenn man einen Text liest, sagt Gott, geh in das Land Moria, und opfere ihn da selbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Wäre dieser Berg der Opferung Isaaks identisch mit Moria, dann hätte Gott gesagt, opfere ihn dort auf dem Moria. Aber Gott sagt, geh in das Land von dem Berg Moria, ist gemeint, und dann opfere ihn dort auf einem der Berge dort umher. Da kommen natürlich viele Berge in Frage, da gibt es den Ölberg, dann gibt es eben dieser Südwesthügel, der heute Zion heißt, dann gibt es den Berg nördlich davon, und das ist der Berg, wo Golgatha zu finden ist, der Golgatha-Felsen. Also einer dieser Berge dort herum, aber sicher nicht der Berg Moria, sonst würde Gott das ganz anders formuliert haben. Und weiter, Isaac wird schlussendlich verschont, das ist ja bekannt. Gott greift ein und wir lesen weiter in Vers 13 bis 14.
Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hangen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham hieß die Stätte der Herr Zion, daher man noch heutiges Tages sagt, auf dem Berge war der Herr Zion.
Jawohl. Jetzt, Isaac selbst kann also doch nicht geopfert werden, weil sein Tod keine Stellvertretung hätte bringen können, weil er selber ein sündiger Mensch war, wie wir alle. Also er konnte nur gewissermaßen so ein Vorgeschmack werden auf das Opfer eines Menschen, der aber im Gegensatz zu ihm eben rein sein muss. Das Opfer eines Menschen, der geliebte Sohn des Vaters ist und der auf einem der Berge in Jerusalem geopfert werden sollte. Abraham gab dann diesem Ort der Opferung den Namen, Vers 14, Adonai Yireh auf Hebräisch. Der Ewige wird sich ausersehen. Yireh wird sehen oder ausersehen. Darum gibt es in den Übersetzungen ein bisschen Unterschiede. Und Mose erklärt dann hier, Vers 14, zweite Hälfte, daher heutigen Tages gesagt wird, also zur Zeit von Mose, auf dem Berg des Ewigen wird ausersehen werden. Haben wir wieder das Wort Yireh. Da wird das Opfer ausersehen werden. Und es ist eigentlich am besten mit Zukunftsform zu übersetzen. In der Übersetzung, die wir vorhin gehört haben, hieß es wie? Der Herr sieht, also in Gegenwart. Yireh kann Gegenwart sein oder auch Zukunft. Also der Herr wird ausersehen. Nun, das Interessante ist, wenn wir dann vom Neuen Testament herkommen, der Herr Jesus, der geliebte Sohn des Vaters, der Reine und Heilige, ist effektiv auf einem der Berge im Land Moria gekreuzigt worden, ist gestorben, als stellvertretendes Opfer. Genauso wie der Witter von Isaak, haben wir gelesen, Vers 13 am Schluss, als Brandopfer an seines Sohnes statt. Da haben wir sehr deutlich der Gedanke der Stellvertretung. Also wir sehen, das Ganze entwickelt sich immer mehr. Wenn wir die Bibel von Anfang an lesen, dass der Gedanke vom Opfer zieht sich durch wie ein roter Faden von Anfang bis Ende. Und es kommen immer mehr Details dazu, die das zu einem Gesamtbild abrunden, bis dann die Erfüllung in den Messias Jesus gekommen ist. Was vielleicht auch noch erwähnt werden kann in dieser ganzen heilsgeschichtlichen Entwicklung: In 1. Mose 4 hatten wir das Opfer von Abel. Das war das Opfer für einen Menschen. Dann später in 2. Mose 12, das haben wir letztes Mal etwas gesehen bei der Einführung in die fünf Bücher Mose. 2. Mose 12, da haben wir das Opfer für ein Vaterhaus, also für eine Familie, das Passa-Opfer. Wir haben auch das letzte Mal gesehen, das ist das erste Mal, dass Blut erwähnt wird in Verbindung mit den Opfern. Da, wo Israel freigemacht wird von der Knechtschaft. Und dann haben wir, werden heute noch darauf kommen, 3. Mose 16, der große Versöhnungstag, der Yom Kippur. Und da finden wir ein Opfer für ein ganzes Volk. Und wenn wir dann zum Neuen Testament kommen, finden wir das Opfer des Herrn Jesus, ein Opfer im Blick auf die ganze Welt. Also auch da eine heilsgeschichtlich phänomenale, fantastische Entfaltung. Sie bis dahin Fragen oder Ergänzungen? Ja?
Dass der Einzige in seiner Art, will das sagen, weil er der Einzige ist von Sarah.
Der Einzige von Sarah und der Einzige, der wirklich der Sohn der Verheißung ist. Also er ist einzigartig, weil er der Sohn der Verheißung ist und nicht durch Eigenwillen gezeugt wurde, wie das bei Ismael der Fall war.
Das sagt ja auch Hebräer 11, dass im Laut Sarah aus Glauben.
Ja. Das war dann eben der Plan Gottes für die Verheißungslinie, und darum ist er der Einzige in seiner Art gewesen. Genau. Und sonst noch Fragen? Beiträge?
Er hat die Verbindung mit der eingeborene Sohn im Neuen Testament. Das soll doch wohl auch heißen, der Einzige in seiner Art.
Ja, eben. Darauf spielte ich ab. Wenn der Eingeborene, wenn Jesus Christus der Eingeborene genannt wird, dann heißt das, hat das eigentlich keinen Bezug auf seine Geburt als Mensch auf Erden. Denn er ist als der eingeborene Sohn war er schon vor seiner Menschwerdung. Bedeutet aber auch nicht, dass er irgendwo in der Vergangenheit jemals ins Dasein gekommen wäre. Also einmal geboren wäre als einziger Sohn Gottes. Sondern Monogenes bedeutet dann einfach in diesem Zusammenhang der Einzige in seiner Art. Er ist der ewige Sohn, ohne Anfang, ohne Ende, so wird es ja übrigens auch in Hebräer 7 vorgestellt. Dort heißt es, ohne Anfang und kein Ende des Lebens habend, so wird Melchisedek dargestellt in der Bibel. Es wird keine Geburt erzählt von ihm, es wird nichts erzählt von seinem Tod. Und dann heißt es, insofern ist Melchisedek eigentlich ein Bild von dem Sohn Gottes. ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, ohne Ende des Lebens, einfach, er ist da. Das ist, wird verglichen mit dem Sohn Gottes ausdrücklich. Nicht einfach verglichen mit Jesus Christus, sondern mit dem Sohn Gottes. Das heißt, seine Sohnschaft ist ewig, aber eben auch einzigartig.
Ja. Dass ich dich nicht anschaue, wenn du mir antwortest, dann schreib nicht. Und deswegen.
Ja, ja, und es ist ein bisschen schwierig. Gut, jetzt können wir gehen zu den Opfern im 3. Mose, wo wir eben diese Unterscheidung haben von 4 verschiedenen Opfern. Auch da findet man eben jetzt wieder eine Zunahme von Mitteilungen über die Opfer. Und wir wollen uns heute fragen, was denn diese verschiedenen Opfertypen zu bedeuten haben. Nebenbei gesagt, es gibt auch unblutige Opfer. Und das könnte wie ein Widerspruch erscheinen zu dem, was wir bei Kain gesehen haben. Aber es ist wichtig zu sehen, die Speisopfer, 3. Mose 2, das sind Opfer, die in Verbindung mit Blutopfern dargebracht werden. Das sind nicht Opfer für sich, sondern die gehören zu den blutigen Opfern. Die werden in Kombination gebracht. Also wenn man zum Beispiel ein Brandopfer bringt, dazu noch ein Speisopfer. Aber nicht das unblutige Opfer einfach für sich. Also das sind Kombinationsopfer, kann man sagen.
Aber das Unblutige kann ja von jemandem ganz anders sein. Oder muss der dann auch irgendwie etwas bringen? Meinst du,
ja, nein, wenn jemand ein Speisopfer brachte, musste er das in Verbindung mit einem blutigen Opfer bringen. Es gab einen einzigen Ausnahmefall, wenn jemand absolut keine Finanzen hatte, um ein blutiges Opfer aufzubringen als Sündopfer, dann gab es den Ausnahmefall, ein Speisopfer zu bringen. Aber dann wurde es dort trotzdem gebracht eben zu dem Altar im Tempel, in der Stiftshütte, wo die Blutopfer gebracht wurden. Und so ist es auch selbst das Sündspeisopfer in Kombination mit den blutigen Opfern, die dort tagtäglich gebracht wurden. Auch das Trankopfer, also eine Weinspende, die ausgegossen wird, ist nicht ein Opfer für sich, sondern in Kombination mit den levitischen Opfern. Und dann gibt es noch gewisse Hebopfer, die unblutig waren, aber da geht es gar nicht um den Gedanken der Stellvertretung, sondern da geht es zum Beispiel 2. Mose 25, Vers 2, um den Bau der Stiftshütte. Dass man also Gott Material bringen konnte, Gold, Silber, Edelsteine und so weiter, für den Bau der Stiftshütte zur Verfügung stellen. Das wurde Hebopfer genannt, weil man es dann zuerst so als Gabe symbolisch in die Luft empor Gott entgegenhielt. Das waren dann die Hebopfer. Aber die haben wieder nichts zu tun mit dem Gedanken der Stellvertretung und der Annahme bei Gott. Jetzt etwas zur Bedeutung der Opfer aus alttestamentlicher Sicht. Dazu Psalm 40, Vers 6 bis 8. Kann jemand lesen?
Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, aber sie sind nicht zu zählen. Opfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer.
Jetzt noch die nächsten zwei Verse.
Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben.
Und noch ein Vers.
Deinen Willen, mein Gott, tu ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.
Jawohl. Also hier in diesem Psalm von David, König David, sagt jemand zu Gott an Schlacht, Speisopfer, Schlachtopfer, Speisopfer, Brandopfer und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Und sagt aber in gleichem Atemzug, Vers 7, da sprach ich, siehe, ich komme. Ist also offensichtlich jemand, der hier spricht, der sagt, obwohl Gott ja diese verschiedenen Opfer in 3. Mose vorgeschrieben hatte, du hast daran kein Gefallen. Also kann das nicht bedeuten, dass Gott das, was er eigentlich verlangt hat, dass er das als etwas Schlechtes betrachtet. Aber keine Lust, keine Freude, kein Gefallen heißt, das ist nicht das Eigentliche, was dich erfreuen kann, weil es ja nur Symbole sind. Und im gleichen Atemzug eben, siehe, ich komme. Gewissermaßen, um das Opfer zu stellen, das die Erfüllung ist von all diesen Symbolen, die in sich selber keinen Wert haben. Nur insofern, als sie auf die Realität des messianischen Opfers hinweisen. Und so wird schon deutlich, dass also hier David, der ja ein Prophet war, von dem Messias spricht. Der sagt, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Viele messianische Prophezeiungen im Alten Testament, gegeben schon vor der Zeit von David. Und jetzt haben wir noch in Vers 6 dieses Detail, Ohren hast du mir bereitet. Dieser Vers wird ja im Hebräerbrief im Neuen Testament dann zitiert. Und weiß jemand gerade auswendig, wie das zitiert wird im Neuen Testament? Ja, einen Leib, einen Körper hast du mir bereitet. Man ist vielleicht überrascht, oh, wie kann man so frei im Neuen Testament das Alte Testament zitieren? Ohren hast du mir bereitet, ist doch nicht das gleiche wie ein Leib hast du mir bereitet. Nun gut, es gibt Handschriften von der Septuaginta, von dieser ältesten griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, die haben bereits diese Übersetzung drin, einen Leib hast du mir bereitet. Möglicherweise hat also der Schreiber des Hebräerbriefes diese Übersetzung, bereits bestehende Übersetzung, verwendet. Oder er hat es selber so übersetzt. Aber es ist Folgendes zu sagen. Wenn hier ja gesagt wird, siehe, ich komme, da geht es ja darum, siehe, ich komme in die Welt. Ohren hast du mir bereitet. Wörtlich steht im Hebräischen, bereitet bedeutet gegraben. Und das weist eigentlich hin auf die Bildung des Gehörkanals beim Embryo im Mutterschoß. Da werden die Ohren effektiv gegraben von Gott. Oder? Zuerst hat man nur die Knäuelform und dann beginnt sich das immer mehr auszugestalten und sehr früh in der Embryonalentwicklung, es gehört zu den frühesten Entwicklungen, werden die Gehörkanäle gebildet. Also wenn hier im Psalm 40 der Messias sagt, Ohren hast du mir bereitet, ist das absolut gleichsagen wie einen Leib hast du mir bereitet. Also weist hin auf die Menschwerdung des Messias, der sagt, siehe, ich komme. Und wenn wir dazu aufschlagen, Hebräer 10, erklärt uns nämlich der Schreiber des Hebräerbriefes ein beachtliches Detail. Lesen wir die Auslegung des Heiligen Geistes von Psalm 40. Hebräer 10, Vers 3 bis 5 zunächst. Kann das jemand lesen?
Sondern es geschieht dadurch nur ein Gedächtnis der Sünden alle Jahre, denn es ist unmöglich, durch Ochsen und Ochsenblut Sünden wegzunehmen. Darum, da er in die Welt kommt, spricht der Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, den Leib aber hast du mir bereitet.
Jawohl, Jetzt sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, bevor er Psalm 40 zitiert, darum, als er in die Welt kommt, spricht er. Also das wird effektiv in Verbindung mit der Geburt des Messias in Verbindung gebracht. Da, als er in die Welt gekommen ist, da hat er diesen Ausspruch getan, als ewiger Sohn, der als Kindlein in die Welt kommt. Sag, siehe, ich komme. Das ist es. Und einen Leib hast du mir bereitet. Aber eben diese Opfer, das ist nicht das Eigentliche, was du gewollt hast. Darum hast du mir einen Leib bereitet. Und weiter haben wir gesehen, siehe, Vers 8, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und wenn wir schauen in Hebräer 10, wird das dann weiter erklärt. Liest jemand Verse 6 bis 10?
Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Nachdem er weiter oben gesagt hat,
also jetzt wird erklärt, nicht wahr? Ja.
Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, welche nach dem Gesetz geopfert werden. Da sprach er, siehe, ich komme zu tun, Gott deinen Willen. Da hebt er das Erste auf, dass er das Andere einsetzte. In diesem Willen sind wir geheiligt, auf einmal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi.
Jawohl, also, dieses siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, wird jetzt erklärt, was dieser Wille Gottes beinhaltete. Das war eben das Opfer des Messias. Darum macht Vers 10 die Schlussfolgerung, durch welchen Willen, also durch den Willen Gottes, den der Messias ausgeführt hat, wir geheiligt sind durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Es war also Gottes Wille, dass der Messias sich opfert. Das haben wir gesehen von 1. Mose 3, Vers 15 an. Dann kommt nach Jahrtausenden der Messias in die Welt und sagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Also bei Weihnachten hat er bereits die Passion im Auge gehabt. Ich komme, um zu sterben. Ich werde geboren jetzt, um mein Leben als Opfer zu geben. Und zwar als Erfüllung von all diesen alttestamentlichen, symbolischen Opfern. Ja?
Ich wollte einfach auf 3. Mose 21 verweisen. Da steht in Vers 7, das ist die Einsetzung der Söhne von Aaron. Steht, sie sollen ihren Gott heiligen und den Namen ihres Gottes sollen sie nicht entweihen. Denn die Feueropfer Jehovas, das Brot Gottes, bringen sie dar.
Ja.
Und es wird auch in Vers 9, wird noch weiter darauf hingewiesen. Also, dass sie das Feueropfer bringen und das gibt als Brot. Und in Johannes wird ja, spricht ja der Herr Jesus, dass er das Brot des Himmels ist.
Jawohl, genau.
Das ist also identisch mit dem Sündopfer.
Auch da haben wir die Verbindung wieder mit dem Opfer, genau. Dass er gekommen ist als Brot, aber eben als Sündopfer. Genau. Schön.
Wo steht das?
3. Mose.
3. Mose 21, Vers 8. Und auch 4. Mose 28, Vers 2, werden die Opfergabe, nennt Gott meine Speise, oder wörtlich mein Brot, Lechem, mein Brot. Und der Messias ist dann geboren worden in Bethlehem, in Brothausen. Gut, also das wäre zu Psalm 40, wo wir bereits also in alttestamentlicher Zeit sehen, dass es geoffenbart war, dass diese Opfer in sich selbst keine Bedeutung haben, sondern nur symbolisch sind. Dass Gott also in diesen Opfern an sich nicht die Freude findet, nur soweit sie als Hinweis zu sehen sind auf den Messias. Also das ist bereits alttestamentlich geoffenbart. Und wir haben auch gesehen, schon in 1. Mose 22, die Erwartung, es muss einer kommen, der im Lande Moria dann sterben wird. Das wahre Opfer wird dort Gott auserwählen. Und das Wiederopfer von Abraham war auch nur vorläufig und hinweisend. Jetzt dazu Jesaja 53, wo der leidende Gottesknecht beschrieben wird. Diese gewaltige Prophetie beginnt eigentlich schon in Kapitel 52, Vers 13. Man bezeichnet diesen Abschnitt als das schlechte Gewissen der Synagoge, weil es nie gelesen wird in der Synagoge. Man kann das beweisen, denn es gibt ja das Verzeichnis, die Haftara, das ist das Verzeichnis der Prophetenlesungen an den Sabbaten. Und da ist Jesaja 53 nicht enthalten. Also wer im Judentum an dieses Kapitel herankommen will, der muss das durch persönliches Bibelstudium tun. In der Synagoge wird das nie behandelt. Ja, 28 Vers 2. Meine Opfergabe, meine Speise oder mein Brot, wörtlich. Heute wird im Judentum dieses Kapitel im Allgemeinen so interpretiert, der leidende Gottesknecht hier, das ist das Volk Israel, das unter den Völkern so vieles erleiden musste, Schreckliches erleiden musste. Aber das ist problematisch aus verschiedenen Gründen, denn in diesem Kapitel heißt es, der Gottesknecht hat noch nie gelogen, noch nie eine Lüge ausgesprochen. Vers 9. Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Das kann kein Jude und kein Heide von sich sagen. Und dann noch schärfer, Vers 8 am Schluss, wird von ihm gesagt, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Da wird er also genau unterschieden vom Volk Israel. Er leidet nämlich stellvertretend für das Volk Israel, kann also nicht das Volk Israel selber sein. Und das ist auch in Übereinstimmung mit der Auslegung der alten großen Rabbiner. Und auch im Talmud wird dieses Kapitel messianisch, also auf den Messias hinweisend, betrachtet. Für diejenigen, die es nachkontrollieren wollen, das ist im babylonischen Talmud, Traktat Sanhedrin 98b. Da kann man das nachlesen. Da wird ein Vers hier aus Jesaja 53 auf den Messias angewendet. Und vielleicht einige Zitate dazu. Im Midrash Tanchuma, das ist ein Kommentar, ein rabbinischer Kommentar, möglicherweise aus dem 9. Jahrhundert, also aus dem Mittelalter. Und dort heißt es zu Jesaja 52, Vers 13, wo es beginnt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Zu diesem Vers heißt es dort, dies ist der König Messias, welcher hoch und erhöht und sehr erhaben ist. Erhabener als Abraham, erhöht über Moses, höher als die dienenden Engel. Klingt nebenbei gesagt wie Hebräer 1. Also klar auf den Messias, auf den Melech Mashiach bezogen. Rabbi Alshesh, noch im 16. Jahrhundert, schreibt über Jesaja 53. Unsere alten Rabbinen haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, also bereits die alten Rabbiner hatten schon eine Tradition, dass hier die Rede vom König Messias sei. Daraus nehmen auch wir ihnen folgend an, dass für das Subjekt dieser Weissagung David, das ist der Messias, gehalten werden müsse, wie dies offenbar ist. So deutlich, so deutlich. Und es gibt also eine Fülle von rabbinischen Stellen in der großen Literatur, wo das deutlich auf den Messias bezogen wird. Die Umänderung der Interpretation ist gekommen im Mittelalter durch die großen Ausleger wie Rashi und Abravanel. Und die haben aber auch, keinen Hehl daraus gemacht, dass sie die Interpretation gegenüber den früheren Auslegern geändert haben und das auf das Volk Israel bezogen haben. Die Leiden des Messias, des Knechtes hier. Und das ist natürlich gekommen, damit man den Christen das Argument wegnehmen kann, hier sei vom Messias die Rede. Aber das alte Judentum, das antike Judentum, hat da ganz deutlich den Messias gesehen und offensichtlich schon in vorchristlicher Zeit. Also das Kapitel wurde verstanden. Jetzt heißt es hier von diesem Knecht, wie er schrecklich leiden muss, und zwar als Opfer. Lesen wir dazu Verse 4 bis 7.
Fürwahr, er trug unsere Krankheiten und auch die unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Mittetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle und irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, rief er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf.
Ja, also hier wird deutlich gesagt von diesem Menschen, dem Knecht des Herrn, er wird gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird. So gesehen. Also der Vergleich, die Tieropfer, ein Bild auf das Opfer des Messias. Wird alttestamentlich hier deutlich vor Augen geführt. Und dann auch die Stellvertretung wird so deutlich hervorgehoben. Vers 5. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Und so weiter. Um unserer Missetaten willen zerschlagen. Also Stellvertretung durch ein vollkommenes Opfer. Eben, er hat kein Unrecht begangen. Kein Trug, keine Lüge hatte er in seinem Mund. Und dann weiter sehr deutlich Vers 10.
Ob dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern.
Ja, also hier wird deutlich der Ausdruck entnommen aus dem levitischen Opferdienst. Schuldopfer. Wir haben ja gesehen schon die vier Namen. Brandopfer, Friedensopfer, Sündopfer, Schuldopfer. Und hier wird nun von dem Knecht des Herrn gesagt, wenn er seine Seele oder sein Leben als Schuldopfer eingesetzt haben wird. So wird also deutlich, in ihm wird das Schuldopfer erfüllt. Sind dazu noch Fragen, Bemerkungen? Ja?
So wird das Kapitel nicht gelesen, was ist der Grund?
Das würde ja Unruhe schaffen. Das ist ja, es ist ja so, dass in den vergangenen 2000 Jahren sind die meisten Juden, die zum Glauben an den Messias Jesus gekommen sind, sind durch Jesaja 53 dazugekommen. Das Kapitel hat eine derartig überzeugende Kraft auf Herz und Gewissen eines Juden, dass, wenn man ihn davon abhalten will, dann muss man dieses Kapitel nicht lesen. Und es ist so, dass seit den 60er Jahren sind ja fast 100.000 Juden zum Glauben gekommen sein. Und in dem Zusammenhang spielt dieses Kapitel immer für die meisten eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ja?
Interessant, ich war mal im Zug vor einigen Jahren von Amsterdam nach Zürich.
Aha.
Dort habe ich die Bibel gelesen.
Kippa.
Jawohl, und der Steinbrand.
Talit.
Und dann habe ich mich hier hingesetzt. Wir hatten ein wunderbares Gespräch bis Zürich über die Bibel, Psalm 19 und so weiter. Und dann wird viel. Dann kamen wir auf Jesaja 53. Er sagte, Herr Jesus war ein Jude, wie gesagt, ja auch Gottes Sohn. Und dann war es Ende. Er sagte, bleiben Sie bei Ihren Religion, ich bei meiner. Fertig.
Aber es war ein Same, der gestreut ist.
Ich habe noch eine kleine Frage.
Ja?
Mit dem Vergleich, dass der Messias eben Stunden von seinen Scheren.
Ja, genau.
Der Scheher tut ja grundsätzlich den Job nicht böse haben. Das ist so nachfragt, das ist geschenkt, das ist klar.
Jawohl.
Dieser Vergleich, Stunden von seinen Scheren.
Also, der Scherer, der schneidet ja mal alles ab auf der Oberfläche. Und so kommt man sich vor, wenn man vor Gericht ist und ungerecht verurteilt wird. Wird man gewissermaßen richtig rasiert, oder? Und das wäre also der Vergleich vom Scherer, das wäre der Hinweis auf die Gerichtsverhandlung, auf den Prozess Jesu. Während die Schlachtbank dann hinweist auf den römischen Prozess durch Hinrichtung, durch Kreuzigung. Und beides ist eben da im Blickfeld des Propheten. Gerade Vers 8, nachdem die Scherer da erwähnt werden, lies mal. Das ist ein schwieriger Vers. 8.
Er ist die Mitglieder geworden aus der Angst und aus dem Gericht. Wer wird sein Geflecht aussprechen, denn er wurde abgerufen aus dem Land der Berechnung, wegen der Übertretung meines Volkes auf den Straßen gebracht.
Jawohl. Also, es ist ein bisschen schwierig, die Formulierung hier in Vers 8. Was ist gemeint mit diesem hinweggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht? Hinweggenommen ist in Hebräisch, kann man das stärker auffassen, im Sinn von, er ist hinweggerissen worden aus der Angst und aus dem Gericht, als Hinweis darauf, dass es ein Schnellverfahren war, ein Pseudoprozess. Wo ja schon von vornherein war ja das Ziel bekannt, der Schuldspruch. Und es gibt etwa 30 Punkte übrigens in den Evangelien, wenn man den Prozess studiert, die gegen die Tora und gegen die rabbinischen Gesetze waren. Das war ein Skandal, dieser Prozess. Und da wurden also ein Punkt nach dem anderen wurde da verletzt. Nur als Beispiel, der Talmud sagt, dass Richter müssen freundlich umgehen mit jemandem, der zu Tode verurteilt wird. Und dann wird weiter gesagt, in 3. Mose, der Hohepriester darf seine Kleider nicht zerreißen. Und als Höhepunkt des Prozesses hat der Hohepriester seine Kleider zerrissen. Und so kann man Details für Details durchgehen. Das war durch und durch gesetzlos und falsch. Oder es wurde, die rabbinischen Gesetze sagten auch, wenn jemand angeklagt wird, muss man auch Zeugen aufrufen, die zu seinen Gunsten aussprechen könnten. Wo findet man die Verteidiger Jesu? Nichts davon. Und so war das also wirklich ein Pseudo-Prozess. Man musste es einfach formell durchgeführt werden, damit man schlussendlich das Ziel erreichen konnte. Und so ist er gewissermaßen hindurchgerissen worden aus, oder herausgerissen worden aus Angst und aus dem Gericht in einem schnellen Prozess. Und dann fragt der Prophet, und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Wer wird, also die Bosheit dieser Generation, die das getan hat, wer kann das beschreiben? Ja, warum ist das so schwierig? Ja, da wird gleich die Antwort gegeben. Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Ermordet. Aber dann erklärt Gott im nächsten Satzteil, was die Bedeutung davon war. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also unwahrscheinlich dicht, nicht wahr? Aber wir sind ausgegangen von der Frage wegen dem Scheren. Das wäre also der Hinweis auf den Prozess. Und ein Lamm, eben das sich so einfach still verhält, ist natürlich ein sehr eindrücklicher Hinweis auf den Erlöser, der einfach schweigen konnte zu diesen gemeinen Angriffen und Beschuldigungen.
Wurde das Passalam auch immer geschert, bevor es geschwärmt
wurde? Das ist zu erwarten, ja. Also ich könnte es nicht mit Sicherheit sagen.
Das hat mir mal eine Frau erklärt, das mache ich Mühe, dieser Satz, weil die Schafe sich nicht immer und durchwegs stumm werden zum Scheren. Da sagte ich, Jesus hat also auch schon und wann die Wahrheit vertreten.
Und vor allem dann, übrigens, wenn der hohe Priester dann ihn unter Schwur gestellt hatte. Das war ja das Gesetz nach 3. Mose 5, Vers 1, die Stimme des Fluches, also die Stimme des Schwures. Wenn ein Angeklagter unter Schwur gestellt wurde vom Richter, vom hohen Priester, dann musste er aussagen. Und an dieser Stelle, als der hohe Priester sagt, ich beschwöre dich bei dem Gesegneten, dass du uns sagst, ob du der Messias bist. Und dann sagt er, du sagst es. Jawohl. Aber da musste er, weil er sich auch unter das Gesetz gestellt hatte, gab er Antwort. Und man kann natürlich auch sagen, gerade darin, dass gewisse Schafe dann nicht so stumm sind, wie jetzt das hier vorgestellt wird, dass eben, auch da sieht man, wie das Vorbild auch nur unvollkommen das, den wahren Messias vorbildet. Ebenso wie all diese Tieropfer zeigen gewisse Aspekte, aber nicht in allen Details sind sie übereinstimmend. Aber man findet das trotzdem unter den Schafen, dieses stumme Erdulden, und das ist der Hinweis auf den Erlöser.
Ich habe ja auch noch eine Frage. Weil das manchmal wirklich macht, nötig gewesen, dass er Zeugen gehabt hätte, die Schule kriegen haben sich.
Ja, das war beim hohen Priester noch, bei dieser Privatverhandlung. Gut, aber was du sagst, das stimmt natürlich, die Jünger sind geflohen, aber es wäre Pflicht gewesen vom Sanhedrin, solche Zeugen zusammenzubringen.
Nikodemus, wo war er?
Ja.
Wo steht das mit der Spurformel, Schwören beim Lebendigen Gott in 3. Mose?
3. Mose 5, Vers 1. Gut, wir sind eigentlich schon recht vorgeschritten. Ich wollte Pause machen. Wollen wir das singen, um ein bisschen zu verschnaufen? Ja?
Wo steht das, dass der hohe Priester seine Zeit nicht verleihen soll, sondern dass er soll?
3. Mose 21, Vers 10. Wir haben noch ein Programm für uns. Zur Bedeutung aus neutestamentlicher Sicht haben wir auch schon einiges gesagt. Also Hebräer 9 und 10 sind ganz zentrale Opferkapitel, die alttestamentlichen Opfer im Licht des Neuen Testaments erklären. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber wir haben da schon Wertvolles gefunden. Jetzt die blutigen Opfer im Detail. Das Brandopfer heißt auf Hebräisch Ola. Das bedeutet so viel wie einfach aufsteigendes. Damit ist gemeint aufsteigendes Opfer. Also es geht hier um den Gedanken, dass dieses Opfer zu Gott emporgeht, zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Verherrlichung. Im Neuen Testament wird gebraucht das griechische Wort Holokautoma. Wir kennen das Wort, ähnlich klingendes Wort, Holocaust. Das heißt vollständig verbrannt. Also ein vollständig verbranntes, werdendes Opfer. Man braucht ja heute den Ausdruck Holocaust für die schrecklichen Judenvernichtungen der Nazizeit. Und eigentlich steckt etwas Problematisches drin, denn gerade das jüdische Volk konnte eben nicht sagen, wie der Messias als einziger, dass er ohne Sünde war. Und das wahre Holocaust, das wahre Brandopfer, ist gerade ein Opfer absolut ohne Fehl. Also man darf den Ausdruck Holocaust nach wie vor verwenden, nur einfach muss man sehen, dass da, wenn man das wirklich in Verbindung mit dem Brandopfer bringen will, dann gibt es da ein echtes Problem. Also dieser griechische Ausdruck kommt zum Beispiel vor in Hebräer 10, Vers 6 und an anderen neutestamentlichen Stellen, wo Brandopfer übersetzt wird. Es ist somit also das Opfer zur Verherrlichung Gottes. Und wir lesen jetzt aus 3. Mose 1. Da könnte jemand die ersten 9 Verse lesen.
Der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, sollte vom Vieh, von den Rindern und Schafen eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, soll er sie darbringen, ein männliches Tier ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird als wohlgefällig angenommen werden, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsherum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und seine Eingeweide und seine Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn.
Okay, also hier haben wir den Ausdruck gefunden zum lieblichen Geruch, dem Ewigen, den Versen 9 und dann später Verse 13 und 17 findet man das auch nochmals. Es ist übrigens wieder der gleiche Ausdruck, den wir gefunden haben in 1. Mose 8, Vers 21, wo das Wortspiel mit dem Namen Noah zu finden war. Also man kann auch übersetzen zum Geruch der Ruhe oder Beruhigung für den Ewigen. Dass also Gottes Zorn zur Ruhe kommt in diesem Opfer. So wie nach der Sintflut, nachdem das Gericht vorbei war, war Gottes Zorn erfüllt. Jetzt, was auffällt bei dem Brandopfer, ist die Tatsache, dass das nie erwähnt wird, da in 3. Mose, in Verbindung mit Sünde. Also es geht gar nicht um die Frage hier, dass das Opfer mit Sünde beladen wird. Aber man hat dann doch ein Problem vielleicht mit Vers 4, weil es dort heißt, dass das Opfer da ist, um Sühnung für ihn zu tun. Und wir denken bei dem Wort Sühnung automatisch an Schuld, die gesühnt werden muss. Ich habe darum den hebräischen Ausdruck hier noch erwähnt, Lechaper, um zu sühnen, Alaf, über ihm. Aber Chaper, sühnen, hat die Grundbedeutung von überdecken, zudecken. Zum Beispiel, als Noah die Arche verpichen musste, da musste er das eben überstreichen, heißt es in 1. Mose 8. Und das Wort für überstreichen ist der gleiche Verbstamm wie für sühnen. Bestreichen heißt Kafar und dann, man schreibt es genau gleich, man spricht es nur anders aus, sühnen heißt Kipper, ist dann die Intensivform von bestreichen, überdecken. Und das Wort für Pech in 1. Mose 8, also die Arche, nein, 1. Mose 6 ist das, Entschuldigung, ich gebe die Stelle an. 1. Mose 6, Vers 14, verpichen. Und dann haben wir das Wort Harz, und das heißt Kofer, das ist ein Hauptwort, das kommt von Kafar, also von bestreichen. Und das bedeutet an anderen Stellen auch Sühnung. Harz, Pech oder Sühnung. Das gleiche Wort Kofer für Sühnung kommt vor in Hiob 33, wo der Messias sagt, Hiob 33, Vers 24, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre, ich habe eine Sühnung gefunden oder Sühnung zustande gebracht. Das ist das Wort Kofer, das gleiche Wort. Also wir sehen die ganze Wortfamilie, Harz, verpichen, sühnen und dann Sühnung, das gehört alles zusammen. Dann der Deckel auf der Bundeslade, der Sühnedeckel, der heißt Kaporet. Da merkt man halt wieder die gleichen Konsonanten, K-P-R. Das ist die Bedeutung von Zudecken und Sühnen drin. Und nun, wenn wir beim Brandopfer das finden, es wird Sühnung getan für ihn, dann hat das noch gar nicht die Bedeutung von Sünde zudecken oder so, sondern es geht darum, dass der Mensch, der vor Gott erscheint, wird gewissermaßen mit dem Opfer überdeckt. Dass Gott eigentlich den Opfernden sieht, bekleidet mit der Herrlichkeit des Brandopfers. Das ist der Sinn, um Sühnung zu tun. Also um ihn zuzudecken, gewissermaßen mit der Herrlichkeit des Opfers. Und darum heißt es ja auch schon in Vers 3 am Schluss, er soll das Opfer darbringen zum Wohlgefallen für ihn vor dem Ewigen. Also, wir haben hier die Sühnung im Sinn von Zudecken mit der Herrlichkeit des Opfers, sodass der Mensch zum Wohlgefallen, zu einem Menschen wird, an dem Gott Wohlgefallen hat. Das erinnert uns auch gerade wieder an den Ausspruch in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2. Wohlgefallen an den Menschen, aber das sind die Menschen, die eben von dem Brandopfer gewissermaßen überdeckt sind. Und dann noch ein wichtiger Begriff, wir haben die Handauflegung in Verbindung mit dem Brandopfer, Vers 4. Das war ein ganz besonders wichtiges Ritual zur Zeit des Zweiten Tempels und des Ersten Tempels in der Stiftshütte. Man drückte die Hände richtig intensiv auf den Kopf des Opfers. Und die Handauflegung bedeutete immer Identifikation. Also man macht sich mit dem Opfer eins. Jetzt hier im Brandopfer geht es nicht darum, dass irgendwie durch die Identifikation, durch Handauflegung, Sünde auf das Opfer übertragen wird. Sondern es geht darum, dass symbolisch die Herrlichkeit des Opfers, des wohlgefälligen Opfers, auf den übertragen wird, der es bringt. Also Identifikation, aber zugunsten des Opfernden. Wir werden dann sehen, beim Sündopfer ist es genau umgekehrt. Dort haben wir auch Handauflegung, aber dann ist es Identifikation zu Ungunsten des Opfers. Denn die Schuld wird gewissermaßen auf das reine Opfer übertragen. In der rabbinischen Literatur wird gesagt, dass das Brandopfer für Gedankensünden war. So wurde es praktiziert. Aber wir lesen nichts davon. Wobei der Gedanke gar nicht so völlig verfehlt ist. Denn wenn man die Geschichte Hiobs liest, da haben die Kinder immer wieder Geburtstagspartys gemacht zusammen, 10 Kinder. Und Hiob hatte seine Sorgen, ob sie da irgendwie etwas Verborgenes getan hätten, dass sie sich innerlich von Gott losgesagt hätten. Und dann hat er für sie immer wieder ein Brandopfer gebracht. Interessant, wird nichts gesagt von Sündopfer oder so, sondern ein Brandopfer. Also da wäre eine gewisse Stütze für diese rabbinische Idee. Aber was wirklich deutlich vor uns steht in 3. Mose 1, es wird gar nichts über Sünde gesprochen, weder Tatsünden noch Gedankensünden, sondern nur über die Vollkommenheit des Opfers zugunsten des Opfernden. Ja?
Ist es dann möglich, dass jemand für jemanden anderen das Brandopfer bringt? Es geht doch dann mit der Hand auflegen.
Ja, bedingt. Also bei den Sündopfern musste der Schuldige selbst dann seine Schuld bekennen. Und der Schuldige selbst musste auch das Opfer schlachten. Also die Schächtung musste er durchführen. Übrigens in einem Schnitt die beiden Halsadern mit der Kehle. Das musste also gekonnt sein. Die Hirnströme hören auf nach 1 bis 3 Minuten. Nach der Schächtung. Es geht extrem schnell. Also, aber es ist schrecklich, dieses Erlebnis. Und wie gesagt, also der Opfernde muss da präsent sein. Wobei Brandopfer wurden auch stellvertretend dargebracht. Zum Beispiel zur Zeit des Zweiten Tempels wurde tagtäglich ein Opfer für Kaiser Augustus gebracht. Und dann überhaupt für die Kaiser. Und die Kaiser waren sehr froh darüber, dass da quasi noch ein Opfer für sie gebracht werden. Tagtäglich gab es also für den Kaiser in Rom ein Brandopfer. Aber kurz vor der Zerstörung des Tempels haben die Juden damit aufgehört. Und das war für Rom das Signal, jetzt kommt die Revolte. Wenn sie das nicht mehr machen für uns, das ist das Zeichen, dass sie sich gegen das Regime auflehnen und nicht mehr quasi beten für das Wohl des Kaisers. Das war also so ein kleines Detail. Also es gibt gewisse Opfer, die ein anderer darbringen kann für einen anderen, aber in Verbindung mit dem Sündopfer ist es deutlich, dass der Schuldige selber bekennen und bringen muss. Jetzt dieses Überdecken ist bemerkenswert, wenn wir denken an Epheser 1, Vers 7. Da sehen wir die neutestamentliche Verwirklichung. Verse 6 und 7. Es ist ein Satz von Vers 3 bis 14, also wir können ja nicht jetzt den ganzen Satz lesen. Liest jemand?
Du Preise der Herrlichkeit seines Knaubes, wohin er mich geknaubt hat in den Geliebten, in welchen wir die Erlösung haben, kurz sein Licht, die Begegnung der Begegnung des Knaubes.
Ja, bis dahin. Jetzt, es geht mir um den Ausdruck, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das griechische Wort begnadigen bedeutet gleichzeitig auch angenehm machen, wohlgefällig machen. Also man kann mit Fug und Recht übersetzen begnadigt oder womit er uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten. Wie den eingeborenen Sohn, den Geliebten, als Stellvertreter, der aber den Schuldigen, oder nein, jetzt sagen wir den Menschen, der zu Gott kommt, überdeckt mit seiner eigenen Herrlichkeit. So, dass Gott also, wenn er einen Erlösten sieht, einen Christen, einen echten Christen, der das Opfer für sich in Anspruch genommen hat, eben Handauflegung, dann sieht er gewissermaßen die Vollkommenheit Jesu Christi an ihm. Das ist die Stellung jedes Gläubigen vor Gott. So, also als würde Jesus Christus selbst vor Gott stehen, mit dieser Herrlichkeit steht jeder Erlöste vor Gott. Zum Wohlgefallen für ihn. Dazu noch eine Bemerkung. Und wir können das Johannesevangelium in Verbindung bringen mit dem Brandopfer. Es sind ja vier blutige Opfer und wir werden sehen, dass alle vier blutigen Opfer eine Verbindung haben mit je einem Evangelium. Das Johannesevangelium ist das einzige Evangelium, wo keine Finsternis am Kreuz berichtet wird. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 17, Vers 2, Vers 4 meine ich.
Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue.
Jawohl. Also, der Erlöser spricht hier schon in prophetischer Vergangenheitsform, wie wenn Golgatha vorüber ist, wäre: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das ist das Brandopfer, das ganz deutlich im Johannesevangelium gezeigt wird. Und auch die Ausdrücke wie Herrlichkeit und Verherrlichen, wenn man die statistisch durchzählt, sind die ganz deutlich mit Abstand am häufigsten im Johannesevangelium, wo eben das Brandopfer besonders vorgestellt wird, das Opfer zur Herrlichkeit Gottes. So könnte man also das Brandopfer umschreiben mit das Opfer, das uns die Vollkommenheit Christi zeigt in seinem Opfer. Dann kommen wir zum Friedensopfer. Das heißt auf Hebräisch Sevach Shelamim. Sevach heißt Schlachtopfer. Sevach heißt Schlachten und Sevach ist dann das Schlachtopfer. Und dann haben wir das Wort Shelamim. Das ist ein verwandtes Wort, ist ganz gut bekannt. Shalom, Friede. Shelamim ist dann sogar eine Mehrzahlform. Im ist die Mehrzahlform, Shelam, Shelamim. Und so kann man dieses Opfer übersetzen mit Friedensopfer. Aber weil die Wortfamilie, die mit Shalom zusammenhängt, die hat viele, viele Bedeutungen. Und die erlauben Übersetzungen mit Friedensopfer, Dankopfer, Rettungsopfer, Wohlstandsopfer, Gemeinschaftsopfer, Freundschaftsopfer. Alles in dieser reichen Bedeutung von Shelamim, Shalom, drin enthalten. Denn Shalom meint übrigens nicht ein Friede im Sinn von Abwesenheit von Krieg, sondern Shalom meint ein Friede, wo eine Harmonie da besteht zwischen den Parteien, eine Freundschaftsbeziehung, wo keine Schuld vorhanden ist, alles ausgeglichen ist. Das ist alles im Wort drin mit enthalten. Das Opfer wird auch genannt in 3. Mose 7, Vers 12, Sevach Todah. Und da ist es dann deutlich eben Schlachtopfer des Dankes, Dankopfer. Im Neuen Testament heißt es Thysia, einfach Schlachtopfer. Und man meint dann oft, mit Schlachtopfer, das ist ein genereller Begriff für Opfer. Aber oft ist das der spezielle Ausdruck für das Friedensopfer. So deutlich in 1. Korinther 10, Vers 18. Dort werden die Schlachtopfer Israels erwähnt und da wird eine Parallele gemacht zum Abendmahl. Neutestamentlich ist das also das Friedensopfer zum Schreiben mit Kolosser 1, Vers 20. In der Mitte, kann das jemand lesen?
Den er Frieden gemacht hat. Durch das Blut seines Sohnes, durch das Blut seines Kreuzes.
Jawohl. Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Das ist dieser Frieden durch das Friedensopfer. Und Römer 5, Vers 1.
Ihr
Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus.
Danke. Frieden mit Gott, das ist also das Friedensopfer. Und das drückte sich so aus. Beim Brandopfer durfte niemand etwas davon essen, sondern es war eben ein Holocaust, ein Holocaustoma, ein vollständig für Gott verbranntes Opfer. Das heißt, nur Gott kann dieses Opfer wirklich wertschätzen und verstehen. Aber der Opfer, der hatte insofern keinen Anteil. Beim Friedensopfer wurde ein Teil des Opfers verbrannt für Gott auf dem Altar und ein anderer Teil durfte der Opfernde essen. Er konnte auch andere einladen. Als Hinweis die Geschichte von Elkana und Hannah. Die gingen doch jedes Jahr nach Silo und dann gab es Opfer, Fleischstücke für alle, die da von der ganzen Familie dabei waren. Also ein Gemeinschaftsopfer untereinander und auch der Priester bekam einen Anteil. So hatte man beim Friedensopfer Gemeinschaft untereinander als Glieder des Volkes Gottes und Gemeinschaft mit Gott. Oder das, was man teilt, das ist, da hat man Gemeinschaft. Und darum eben ist es das Gemeinschaftsopfer oder das Freundschaftsopfer.
Noch Frage.
Ja?
In der Römer 12,
ja.
Wo steht vom Schlachtopfer?
Ja.
Ist das so vorzustellen, ein umfassendes?
Ja, das ist gerade interessant, dass du diese Stelle anführst. Ja, ja, ja.
Okay, Entschuldigung, die Frage ist nicht auf dem Tonband drauf. Wenn man es später abhört, weiß man nie, was gefragt worden ist. Das war so leise.
Also die Frage war Römer 12, Vers 1. Ob das Schlachtopfer dort auch das Friedensopfer sei. Liest du gerade, Walter?
Ja. Ich nehme an, ich durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, obwohl gefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist.
Jawohl. Also Schlachtopfer, Thysia, kann manchmal ein genereller Begriff sein und dann, zum Beispiel in Hebräer 10, ist es eindeutig das Friedensopfer, weil es nämlich unterschieden wird von Opfern für die Sünde, von Brandopfer und Speisopfer. Und auch in 1. Korinther 10 ist es eindeutig das Friedensopfer, weil es dort gesagt wird, dass von dem Opfer gegessen wird. Das ist das Friedensopfer. Aber hier denke ich, dass es ein Hinweis ist auf das Brandopfer. Und zwar ist ja die Stelle schwierig zu verstehen. Wie kann man eigentlich von einem lebendigen Schlachtopfer sprechen? Ein Schlachtopfer ist doch tot, oder? Und da werden die Gläubigen aufgerufen, nachdem der Römerbrief in seinem Hauptteil, Kapitel 1 bis 11, das ganze Heil Gottes vorgestellt hat. Jetzt sollen wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen wie ein lebendiges Schlachtopfer. Also das ist gar kein Widerspruch, denn das Schlachtopfer war erst tot, wenn man es geschlachtet hatte. Aber vorher, als man es in den Tempel führte, war es noch lebendig, war es ein lebendiges Schlachtopfer. Und da wird gesagt, eure Leiber Gott darzustellen. Und das haben wir gefunden in 3. Mose 1, Vers 4, nicht? Dass das Opfer zuerst am Eingang dargestellt werden sollte. Das war immer eine wichtige Handlung. Man, auch dann später im zweiten Tempel, man kann das hier sehen auf dem Modell vom zweiten Tempel hier. Das ist eines der genauesten Modelle, die es heute gibt. Leider sehr klein, aber oho. Es ist gebaut aufgrund der jüngsten Ausgrabungen am Tempelberg. Und da hatte man also das Opfer im inneren Vorhof immer genau vor der Tür zum Heiligtum aufgestellt. Vor der Schlachtung. Das war die Weihung für Gott. Also so wurde das wohlgefällige Schlachtopfer Gott geweiht, Gott dargestellt. Und dann wurde es geschlachtet. Und Römer 12 vergleicht also die Erlösten sollen jetzt ihr Leben auch so Gott vollständig darstellen, wie ein Opfer, das man zunächst so Gott weiht, gegenüber dem Eingang zum Heiligtum. Das ist natürlich die Bereitschaft für das Letzte, heißt das. Das ist also ein Vers, der über den ist es schwierig zu sprechen. Aber der ist ganz fundamental für das christliche Leben. Hingabe, völlige Hingabe an Gott. Gut.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Ich habe gedacht, ob vielleicht doch möglich ist, dass auch im Sinn vom Gegensatz zum Krieg die Rede ist da drin, wegen dem Namen von Salomo, das ist ja auch die Shlomo, das ist ja auch der Stamm von Frieden.
Ja.
Das heißt ja Friedereich, oder heute ist das unser Fritz, nicht wahr?
Ja, ja, ja.
Und der war ja auch der einzige König, wo kein Krieg war.
Ja, also eben Frieden im Sinn. Ich meine, heute ist in Israel Abwesenheit von Krieg. Aber das ist noch kein Shalom. Aber bei Salomo war Abwesenheit des Krieges und wirklich, wirklich Frieden. Da war Ausgleich da. Also so meine ich, es ist noch mehr als nur Abwesenheit von Krieg. Genau. Gut, und jetzt das Lukas-Evangelium, das zeigt uns speziell das Friedensopfer. Und es ist interessant, wenn man das Lukas-Evangelium daraufhin durchgeht. Es ist das Evangelium, wo am meisten berichtet wird, wie der Herr Jesus zu jemandem auf Besuch geht. Und Gemeinschaft pflegt. Es ist voll von Geschichten, wo er auf Besuch geht. Zum Beispiel die Geschichte von Zachäus. Ist nur im Lukas-Evangelium. Heute muss ich zu dir eingehen. Und dann sagt er, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das ist das Heilsopfer. Rettungsopfer, Heilsopfer, Friedensopfer und eben Gemeinschaftsopfer. Und der Herr hat mit ihm gegessen. Es ist nur im Lukas-Evangelium, dass einer der beiden gehängten Verbrecher umkehrt und der Herr sagt, heute mit mir im Paradies. Das ist das Friedensopfer wirklich am Kreuz selber zu sehen. Und es ist auch das Evangelium, das am meisten spricht über Frieden und über Freude und über Lob. Ich habe das alles statistisch durchgegangen bei allen Evangelien. Das ist ganz, ganz eindeutig im Lukas-Evangelium vorherrschend gegenüber allen anderen Evangelien. Darum, das Friedensopfer zeigt uns Frieden und Gemeinschaft mit Gott durch Christus. Drittens, das Sündopfer, hebräisch Chatat. Das heißt Sünd, und dann habe ich in Klammer gesetzt Opfer. Denn Chatat ist auch eine Sünde, ist Chatat. Also es ist das gleiche Wort Sündopfer wie Sünde. Und das zeigt natürlich am deutlichsten, wie das Sündopfer effektiv mit der Sünde identifiziert ist. Das gleiche Wort. Das Verb heißt chata und das heißt sündigen oder auch das Ziel verfehlen. Also wenn ein Bogenschütze das Ziel nicht trifft, dann auf Hebräisch sündigt er. Ja? Das ist das gleiche Wort. Kommt vor in der Bibel so. Kommt vor in der Bibel. Also Zielverfehlung. Sünde ist Zielverfehlung. Kolosser 1, Vers 16 sagt, dass der Sohn Gottes alle Dinge geschaffen hat für sich. Das heißt, wenn das Geschöpf nicht mehr auf den Schöpfer und auf den Sohn Gottes hin ausgerichtet ist, dann hat es den Sinn und das Ziel seines Daseins verfehlt. Und das ist Sünde.
Das im Neuen Testament den Telos, das Ziel verfehlen.
Ja, dort im Neuen Testament haben wir das Wort Hamartia und das heißt genau auch Zielverfehlung. Genau den gleichen Sinn im Neuen Testament. Und das führt uns gerade zum nächsten. Im Neuen Testament, im Griechischen, wird das Sündopfer bezeichnet mit Perihamartias. Das heißt einfach für Sünde. Für Sünde. Darum habe ich dann so wiedergegeben mit den Klammern Opfer für die Sünde. So kommt es in Hebräer 10, Vers 6 vor, aber auch in Römer 8, Vers 3. Wir können das kurz aufschlagen. Da geht es effektiv ausdrücklich um das Sündopfer in Römer 8, Vers 3.
Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott, Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde zugleich.
Jawohl. Also, bei dir ist übersetzt um der Sünde willen, oder? Habe ich das recht gehört? Das wäre der Ausdruck für die Sünde. Für die Sünde sendend, ganz wörtlich. Und der Ausdruck für die Sünde, das ist der Fachausdruck aus der Septuaginta für Sündopfer. Also Gott sandte seinen Sohn als Sündopfer und verurteilte die Sünde im Fleische. Und jetzt ist ja interessant, dass der Ausdruck die Sünde in der Einzahl in Römer 5 ab Vers 12 bis 8 eine Spezialbedeutung bekommt. Dort wird gemeint, ab Römer 5, Vers 12, mit die Sünde nicht eine bestimmte Tatsünde, sondern die sündige, bösartige, verdorbene Natur des Menschen, die wir von Adam geerbt haben. Die Sünde. Das Wesen im Menschen, das die Neigung hat, Böses zu tun, das wir als Verlangen spüren, wenn Gott sagt, was Sünde ist, und wir haben genau das Verlangen, das zu tun, was er als Sünde bezeichnet, das ist dieser Trieb in uns, die Sünde. Und weil dieser Trieb nichts anderes kann als sündigen, wird er kurz umschrieben mit die Sünde. Und jetzt braucht Paulus hier im Römerbrief in Verbindung mit der Lösung des Problems der in uns wohnenden Sünde, sagt er, Gott hat seinen Sohn gesandt als Sündopfer. Das heißt also auch, um die Macht der Sünde im Menschen zu brechen. Und so haben wir da eine wichtige Information neutestamentlich, denn in 3. Mose 4, wo es um das Sündopfer geht, da wird gesagt, wie man eben für bestimmte Verfehlungen, bestimmte Sünden, ein Sündopfer bringen muss. Und wie man dann Vergebung bekommen kann. Und die Sünde muss bekannt werden, also mit Namen genannt werden vom Opfernden. Das steht in 3. Mose 5, Vers 5. Und es soll geschehen, wenn er sich in einem von diesen verschuldet, so bekenne er, worin er gesündigt hat. Also man konnte nicht einfach so generell kommen, es tut mir leid, alles, was ich bisher gemacht habe, und dann das Opfer schlachten. Ganz konkret, worin er gesündigt hat. Aber das Sündopfer betont eben die Sündhaftigkeit des Menschen und betont damit eben auch, dass das Opfer des Herrn Jesus nicht nur war für unsere Tatsünden, sondern auch, dass er sterben musste, weil wir ein verdorbenes Wesen haben. Ja.
Also das heißt ja, über die Sünde, dass sie nicht glauben an mich.
Ja, das ist auch Einzahl. Ich habe darum extra gesagt, in Römer 5 ab Vers 12 braucht Paulus den Ausdruck die Sünde in einem ganz spezifischen Sinn.
Für die
innewohnende Natur, sündige Natur des Menschen. Nicht eine bestimmte Tat, aber an anderen Stellen im Neuen Testament bedeutet euch die Sünde eine einzelne Sünde. Man muss immer der Kontext entscheiden. Aber in Römer 5, Vers 12 ist das große Thema. Die Macht der Sünde im Menschen und wie Gott uns frei macht von dieser Macht. Und darum, nachdem in Römer 7 sagt ja Paulus, genau das Gute möchte ich tun und ich mache genau das Böse. Und genau das, was ich hasse, genau das übe ich aus. Und er erzählt, wie er versucht, gut zu sein und gut zu leben, und er kann es nicht und sagt ihm schlussendlich, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und dann kommt Römer 8, wie gezeigt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, für die Sünde sendend. Das heißt, gerade um das Problem der Macht der Sünde in uns zu brechen. Das ist das Sündopfer. Also es hat zu tun mit Sünden, das Sündopfer. Denn Sünden werden hier bekannt. Mit Namen bekannt, aber es hat auch zu tun mit dem, dass der Jesus gestorben ist, um die Macht der Sünde zu brechen. Aber Römer 5, ab Vers 12 bis Ende Kapitel 8 wird dieses Thema behandelt, wie Gott das Problem der in uns wohnenden sündigen Natur gelöst hat durch das Opfer Christi. Jetzt gehen wir gleich weiter zum Schuldopfer, damit wir den Gegensatz sehen oder den Unterschied sehen. Hebräisch heißt Schuldopfer Asham. Asham heißt einfach Schuld oder Schuldopfer. Das gleiche Wort wieder. Ja, wir haben noch eine Minute Zeit. Und das Schuldopfer musste gebracht werden, wenn man ganz bestimmte Schädigungen getan hat. Also andere geschädigt hat, zum Beispiel, wenn ich jemandem 1000 Schekel gestohlen habe im Alten Testament, dann musste ein Schuldopfer hin. Und das Schuldopfer wird so beschrieben: Man muss dieses Opfer bringen, aber gleichzeitig muss man den Geschädigten ihm zurückerstatten. Den vollen Betrag plus 20% dazu. Also nicht nur Ausgleich, sondern 20% dazu. Das war ein rechter Zinssatz. Das Schuldopfer betont also auch wieder, dass der Herr Jesus gestorben ist für das, was wir getan haben, aber betont auch, dass er gestorben ist, um den Schaden wiedergut zu machen. Denn das gehört, diese Wiedergutmachung gehört gewissermaßen zum Opfer. Und so können wir sagen, beim Sündopfer geht es darum, Christus litt wegen unseren Sünden und der Sünde in uns, die Wurzel ist von unseren Tatsünden. Aber das Schuldopfer betont, Christus litt wegen unserer Sünden und machte allen Schaden gut. Und das haben wir in diesem messianischen Psalm 69, Vers 4. Der wird im Neuen Testament ausdrücklich auf den Messias bezogen. Und dort sagt der Gekreuzigte in den Stunden der Finsternis, Vers 4, 69, Vers 4.
Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.
Jetzt weiter, jetzt kommt's.
Die mich ohne Grund hassen, sind mehr als ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir zu Unrecht feindlich und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe.
Jawohl. Also dieser Psalm wird im Neuen Testament mehrfach zitiert und auf den Herrn Jesus bezogen. Und hier sagt er, all diese Gegner sind ihm ohne Grund Feind. Das heißt, er hat keinen Anlass gegeben für Feindschaft. Er ist vollkommen. Und dann sagt er, was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Das ist das Schuldopfer, dass er am Kreuz den Schaden, den wir nicht mehr gut machen konnten, er machte ihn gut. Und dann Vers 5 ist eine totale Überraschung, also Vers 6 bei je nach Verszählung. Vers 6 wäre das, Walter.
Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen.
Das ist doch ein Schock. Dieser Vers wird im Neuen Testament auf den Herrn Jesus bezogen und dann kommt ein solcher Vers drin vor. Was sollen wir damit machen? Das ist kein Problem, sondern das zeigt, dass der Herr Jesus sich am Kreuz effektiv mit unseren Sünden eins gemacht hat. Das heißt, er macht fremde Schuld derart zu seiner eigenen Schuld, als hätte er sie begangen. Und so hat er am Kreuz gebetet, du, o Gott, weißt du meine Torheit. Und meine Vergehungen sind dir nicht verborgen. Das ist erschütternd. Aber es ist genau das, was wir haben. Beim Sündopfer habe ich noch hingesetzt, 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also Gott hat, man muss ja die Hände auflegen beim Sündopfer, uns derart mit Christus identifiziert, dass unsere ganze Schande auf ihn gelegt wurde, so wie die Herrlichkeit des Brandopfers auf uns gelegt worden ist. Und wir können sagen, im Matthäusevangelium haben wir speziell das Schuldopfer, weil dort der Messias vorgestellt wird, der zum Volk Israel kommt, aber verworfen wird von der Masse. Und nur im Matthäusevangelium steht das, Matthäus 27, Vers 25, das Volk sagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wir sind bereit, die Konsequenzen zu tragen. Da geht es um Schuld, die Konsequenzen der Sünde. Aber gerade dieses Evangelium zeigt, diese Konsequenzen kann niemand tragen. Und gerade auch für diese Konsequenzen ist der Herr Jesus gestorben. Gerade für das, für diesen Ausspruch, im Blick auf diesen Ausspruch, ist er auch gerade gestorben. Im Markus-Evangelium wird der Jesus vorgestellt als der vollkommene Diener Gottes, der Knecht Gottes. Es wird nichts über die Geburt erzählt, nichts über Geschlechtsregister. Das Evangelium beginnt gleich mit seinem Dienst. Er dient und dient und dient und dient. Es wird im Markus-Evangelium am wenigsten Worte Jesu berichtet, prozentual. Wenn man das alle Verse auszählt in allen Evangelien, dann sieht man, im Markus-Evangelium ist es prozentual eindeutig am wenigsten. Was erwartet man von einem guten Arbeiter an dem Arbeitsplatz, dass er viel spricht? Nein, dass er viel handelt. Und es, der Akzent im Markus-Evangelium ist auf den Taten des Herrn Jesus. Und dieser Knecht kommt und tut Israel gegenüber nur Gutes, nur Gutes, nur Gutes. Und am Schluss wird er ermordet. Und das zeigt die Boshaftigkeit der menschlichen Natur. Aber gerade dafür ist er das Sündopfer geworden. So haben wir also im Matthäus-Evangelium das Schuldopfer, im Markus-Evangelium das Sündopfer, dann im Lukas das Friedensopfer und im Johannes-Evangelium das Brandopfer. Und es fällt auf, es ist genau die umgekehrte Reihenfolge, wie wir sie hatten in 3. Mose. In 3. Mose 1 ruft Gott aus dem Allerheiligsten der Stiftshütte und zählt diese Opfer auf. Mit seiner Gewichtung, was für ihn am wichtigsten ist, ist, dass Christus ihn verherrlicht hat. Darum beginnt er mit dem Brandopfer und geht weiter. Aber für, wenn ein Mensch zu Gott kommt, ist für ihn das Erste, was ihm wichtig wird, eigentlich das, was er, den Schaden, den er angerichtet hat und den er nicht gut machen kann. Das, die Auswirkung der Sünde, das ist der, meistens das, was einem zuerst zum Bewusstsein kommt. Es ist erst ein zweiter Schritt, dass einem bewusst wird, wie eigentlich bösartig unser Wesen ist. Dann wird unser Sündopfer groß. Und dann wird uns als nächster Schritt groß, dass wir mit Gott überhaupt Gemeinschaft haben können. Das Friedensopfer. Und dann wird uns groß, wie herrlich Christus selbst ist. Ganz, ganz ohne an uns zu denken. Und das ist das Brandopfer, das Opfer ganz für Gott.